Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Gott hat seine Schöpfung mit Spannungspolen aufgebaut. Das können wir an vielen Punkten erkennen, zum Beispiel, dass die Menschheit besteht aus Männern und Frauen, entgegen dem, was die Gender-Ideologie behauptet. Aber die Bibel macht das ganz klar und die Biologie bestätigt das. Die Menschheit besteht aus Männern und Frauen. Und in der Natur beobachten wir Aufblühen und Verwelken. Der Rhythmus unseres Lebens ist bestimmt durch den beständigen Wandel immer gleicher Strukturen. Das ist interessant. Frühling, Sommer, Herbst und Winter, das bedeutet einerseits ständiger Wechsel, aber dieser Wechsel bleibt berechenbar. Denn was sich ständig abwechselt, das sind die immer gleichen Jahreszeiten. Und auch dieser geniale Rhythmus ist ein Hinweis auf die Macht des Schöpfers, so wie wir es eben gesungen haben. Ob es der Frühling ist, ob Herbst, ob Winter, ob ich den Sommer sehe in seiner Pracht. Du hast die Welt dir geschaffen zum Zeugnis, dir nur zum Ruhm und zum Preis deiner Macht. Auch in diesem ganz speziellen Rhythmus von Wechsel und Beständigkeit. 12 Monate, ständiger Wandel in Kontinuität. 7 Tage, 24 Stunden. Nun kann man vielleicht sagen, wenn der Mensch jung ist, nimmt er den Wandel stärker wahr. Und je älter und abgeklärter man wird, umso mehr drängt sich der Eindruck der Monotonie auf, der dann auch leicht in Sinnlosigkeit umkippen kann. Denken wir an den Lebensrückblick des Königs Salomo im Predigerbuch, wo er immer wieder sagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und wie er das dann aufzählt, alles ist eitel, alles bleibt sich gleich, alles letztlich ein ewiger Kreislauf, in dem sich nichts ändert. Alles ist eitel. Und wer lange genug darüber nachdenkt, dem bleibt am Ende nur die Verzweiflung. Oder aber das Abtauchen in Ablenkung und Betäubung. Also entweder Verzweiflung oder Ablenkung. Und der Mensch sucht nach irgendwelchem Ewigkeitsersatz und findet ihn nicht. Und was den Salomo am Ende vor diesem Dilemma, dieser heillosen Alternative rettet, das ist die Entdeckung der wirklichen Ewigkeit. Das rettet ihn. Das kann man in diesem Predigerbuch auch dann wunderbar nachlesen und zeigen. In Vers 14, wo er sagt, ich habe erkannt, dass alles, was Gott tut, das ist für ewig. Und wenige Verse vorher sagt, er hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Und Salomo weiß, unter der Sonne haben wir keine Chance, aus diesem Hamsterrad rauszukommen. Aber über der Sonne, in der Ewigkeit, da gibt es einen lebendigen, persönlichen Gott. Und wenn wir mit dem in Kontakt kommen, dann haben wir plötzlich ein Standbein in der Ewigkeit. Und dann haben wir einen ganz neuen Zugang zu dieser Welt. Der Gott, der ewige, lebendige, persönliche Gott, reicht uns die Hand. Und uns hat er diese Hand ja noch viel direkter gereicht als dem Salomo, nämlich durch Jesus. Und dadurch gibt er uns einen Standpunkt in der Ewigkeit, schon jetzt. Wir haben das Bürgerrecht im Himmel schon jetzt, sagt Paulus. Und von dort aus bekommen wir einen Überblick über diese vergängliche Welt, den wir von innen heraus niemals entwickeln könnten. Obwohl wir als sterbliche Menschen immer noch innerhalb dieses Systems leben, wir sind ja noch Teil dieses Systems, wenn man so will, bekommen wir trotzdem jetzt schon einen Blick von außen auf das System durch den Gott der Ewigkeit, der sich uns mitteilt in seinem Wort. Das ist großartig. Und so macht die Bibel uns klar, dass die Zeit eben nicht eine übermächtige Schicksalsmacht ist, die alles mit sich fortreißt, sondern die Zeit ist ein Teil der Schöpfung. Gott schuf die Tage und die Stunden und die Zeiteinteilung. Und darum sind wir als Kinder des persönlichen Gottes, der die Welt und also auch die Zeit gemacht hat, der Zeit nicht mehr ausgeliefert. Das ist so befreiend, liebe Geschwister. Wir sind der Zeit nicht mehr auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Als Gottes Kinder sind wir nicht mehr Getriebene der Zeit, nicht mehr Opfer der Zeit, nicht Treibsand im Wind der Zeit. Wir sind auch nicht Kinder der Zeit. Wir sind sicher geborgen in Gottes Händen. Und wir dürfen deshalb getrost bekennen, meine Zeit steht in Gottes Händen. Psalm 31, Vers 16. Und darum wissen wir, in allem Wandel, der uns gerade zum Jahreswechsel auch bedrohlich manchmal anmutet, anspringt. Bleibend ist deine Treue. O Gott, mein Vater, du kennst nicht Schatten, noch wechselt dein Licht. Du bist derselbe. Du bleibst immer ewig und gleich. Und deswegen bleiben wir sicher in deiner Hand. Und wissen Sie, dadurch bekommt die Zeit für Gottes Kinder eine ganz andere Funktion. Wir sehen die Zeit als Christen in einem ganz anderen Licht als die Nichtchristen. Die Zeit ist eben nicht das Subjekt. Die Zeit ist nicht die Schicksalsmacht, die uns vor sich hertreibt, sondern die Zeit ist für uns Objekt. Ein Objekt, das Gott uns zur Aufgabe macht. Nicht die Zeit macht etwas mit uns, sondern wir haben einen Gestaltungsauftrag gegenüber der Zeit. Das ist so befreiend. Und so wie wir uns die Erde untertan machen sollen, sollen wir uns auch die Zeit als einen Teil dieser Erde untertan machen und sie gestalten. Und der Jahreswechsel kann für uns eine praktische Hilfe sein, uns immer wieder neu auf diese Aufgabe zu besinnen, uns darüber Rechenschaft abzulegen und selbst zu überprüfen. Den Jahresrhythmus, den hat Gott ja mit der Schöpfung gegeben. Also den Jahreskreis von Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Welcher Punkt in diesem Kreis nun als Anfang definiert wird, wenn Sie so wollen, das ist eine kulturelle Entscheidung. Also das jüdische Jahr zum Beispiel beginnt im Oktober mit dem Monat Tischri. Wir richten uns nach dem gregorianischen Kalender, der also auf Papst Gregor zurückgeht, aus dem 16. Jahrhundert stammt. Und der gregorianische Kalender wiederum geht zurück auf den julianischen Kalender, also Julius Caesar. Danach begann das Jahr, ist auch interessant, am 1. März bis zum Jahr 153 vor Christus war Neujahr am 1. März. Und dann haben die römischen Konsuln ihre Herrschaft auf den 1. Januar vorverlegt und das wurde dann der Neujahresbeginn. Ab 153 vor Christus. Also dann hat sich diese Regelung erst allmählich im Abendland ausgebreitet. Das hat einige Jahrhunderte gedauert. Also unser Datum für den Jahresbeginn ist natürlich nicht von Gott vorgegeben. Das ist kulturell bedingt, historisch. Und doch bietet uns dieser Neujahrstag eine gute praktische Möglichkeit, innezuhalten und zu fragen, wie wir mit den vor uns liegenden 12 Monaten jetzt in Verantwortung vor unserem Schöpfer umgehen wollen. Und ein äußeres Zeichen für diesen Neuanfang sind unsere noch weitgehend unbeschriebenen Zeitplanbücher. Also das ist das Neue für 2017 und das ist das Alte, total zerfleddert. So ähnlich wird das wahrscheinlich bei Ihnen auch aussehen. Das sind die Symbole für das Alte und für das Neue, ja. Und hier sind uns wieder ja 12 neue Monate zur Gestaltung anvertraut. Was für ein Geschenk, was für eine Chance. Andererseits muss man ehrlich zugeben, so weiß wie die Seiten unserer Terminkalender, gehen wir natürlich nicht ins neue Jahr. Wir schleppen noch genügend To-Do-Listen aus dem alten Jahr mit. Die meisten von uns, unterstelle ich mal, die nicht vollständig abgearbeitet sind. Wir schleppen noch genügend Aufgaben mit, die wir noch nicht beenden konnten. Mit dem neuen Jahr und mit dem neuen Timer wird unser Arbeitsleben nicht einfach auf Null gestellt. Schön wäre das, wenn das immer so ginge. Sondern wir haben einige Hypotheken im Gepäck, die im neuen Jahr weiter abgetragen werden. Zum Beispiel bestimmte Mailschulden, Telefonschulden. Und an dieser Stelle grüße ich auch unsere Internethörer ganz herzlich. Und wir freuen uns auch über alles, was wir da an Post kriegen. Und wir bemühen uns auch, auf Ihre Fragen so gut wie möglich zu antworten. Aber wir schaffen es einfach nicht in dem Tempo und in der Stetigkeit, wie wir das gerne wollten. Und deswegen müssen wir da auch immer wieder um Geduld bitten, was die Rückmeldung zu den Mailanfragen angeht. Umso dringender brauchen wir für unsere Zeitplanung die Wegweisung aus der Ewigkeit. Wie wir auch im Umgang mit der Zeit uns als treue Jünger unseres Herrn Jesus bewähren können. Wie wir gehorsam mit diesem großen Schatz an Zeit umgehen, den der Herr und Schöpfer uns zur Verfügung stellt. Und wie wir die uns anvertrauten Stunden, Tage, Wochen und Monate nun als treue Haushalter verwalten und gestalten sollen. Und dabei sollen uns heute Abend zwei Gottesworte leiten, die uns dabei helfen. Unser Haupttext ist Psalm 86, Vers 11. Und dann als Ergänzung dazu noch Epheser 5, Vers 15 bis 16. Ich lese aber den ganzen Psalm 86 bis Vers 11. Bis Vers 11, Psalm 86. Herr, neige deine Ohren und erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Bewahre meine Seele, denn ich bin dein. Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, der sich verlässt auf dich. Herr, sei mir gnädig, denn ich rufe täglich zu dir. Erfreue die Seele deines Knechts, denn nach dir, Herr, verlangt mich. Denn du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen. Vernimm, Herr, mein Gebet und merke auf die Stimme meines Flehens. In der Not rufe ich dich an, du wollest mich erhören. Herr, es ist dir keiner gleich unter den Göttern. Und niemand kann tun, was du tust. Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren, dass du so groß bist und Wunder tust und du allein Gott bist. Und an diesen Gott richtet David nun die Bitte: Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Wenn wir also den geistlichen Kampf um die Zeit bestehen und gewinnen wollen, dann müssen wir uns zunächst mal klar machen, mit welchen Gegnern wir es bei diesem Kampf zu tun haben. Also ein Gegner könnte zum Beispiel unsere Trägheit sein, dass wir manchmal einfach zu viel Zeit vergeuden. Ein anderer Gegner könnte unser Mangel an Disziplin sein, dass wir uns manchmal selber nicht im Griff haben und uns hinterher ärgern, was wir mit der Zeit gemacht haben. Aber diese Gegner sind noch relativ leicht zu durchschauen. Es gibt einen weiteren Gegner, mit dem auch solche Leute zu kämpfen haben, die eigentlich sehr, sehr fleißig, sehr engagiert, sehr opferwillig und sehr einsatzbereit sind. Oft gerade diese Leute. Dieser Gegner ist so unangenehm, dass man ihn auch schon als Tyrannen bezeichnet hat. Und so lautet unser Predigtthema heute: Den Tyrannen besiegen, wie nutze ich meine Zeit? Den Tyrannen besiegen, wie nutze ich meine Zeit? Und wissen Sie, wie der Name dieses Gegners genauer ist? Die Tyrannei des Dringlichen. Die Tyrannei des Dringlichen. Ein christlicher Autor, Charles E. Hummel, hat schon vor etlichen Jahren, in den 90er Jahren, dazu einen hochinteressanten seelsorgerlichen Artikel geschrieben. Den hat er genannt: Die Tyrannei des Dringlichen. Und da hat er unseren Gegner so charakterisiert. Ich lese mal ein paar wenige Sätze daraus vor. Unser Leben hinterlässt eine breite Spur von Aufgaben, die unerledigt bleiben. Briefe, die wir nicht beantworten, Freunde, die wir nicht besuchen. Die Arbeit einer Mutter findet niemals ein Ende. Auch nicht die eines Studenten, eines Lehrers oder Pfarrers oder irgendeines anderen, den wir kennen. Im Laufe der Jahre wird es auch nicht leichter, die Zeit einzuholen. Unsere Familie wird vielleicht größer und nimmt mehr von unserer Zeit in Anspruch. Größere Erfahrungen in Beruf und Gemeinde führt zur Steigerung von Aufgaben und Anforderungen. Wir merken, dass wir immer mehr arbeiten und zum Teil immer weniger Freude daran haben. Das Problem ist nicht die harte Arbeit. Harte Arbeit schadet uns nicht. Wir kennen alle das Gefühl, stundenlang auf vollen Touren mit einer ganz wichtigen Aufgabe beschäftigt zu sein. Und das freut einen ja eher. Dann ist man hinterher eher zufrieden, wenn man richtig hart gearbeitet hat. Das ist nicht das Problem, sondern er macht deutlich, das Problem ist, dass so viel liegen bleibt und dass wir den Eindruck haben, wir schuften und rackern und haken ab und werden trotzdem nie fertig. Und dann sagt er weiter: Die größte Gefahr ist zuzulassen, dass die dringenden Dinge die wichtigen Dinge verdrängen. Wir leben in ständiger Spannung zwischen dem Dringenden und dem Wichtigen. Und das Problem ist, dass die wirklich wichtigen Aufgaben selten sofort oder noch heute erledigt werden müssen. Extrastunden für Gebet und Bibelstudium, der Besuch beim ungläubigen Freund, das Lesen eines wichtigen Buches. Diese Vorhaben können warten. Aber die dringenden Geschäfte, die rufen nach sofortiger Erledigung. Endlose Forderungen bedrängen uns stündlich und täglich. Das Dringende verdrängt das Wichtige. Das ist die Tyrannei des Dringlichen. Das Problem ist, wie gesagt, nicht hart zu arbeiten, das macht Freude, wenn wir mit der Arbeit richtig umgehen. Das Problem ist, dass wir uns ständig gehetzt fühlen durch das Dringliche, das uns vor sich hertreibt. Wir fühlen uns wie getrieben. Die Listen des Unerledigten werden immer länger. Wir versuchen, das durch neue To-Do-Listen einzufangen und durch noch bessere Planungssysteme. Und wir kommen uns manchmal vor wie Sisyphus aus der griechischen Mythologie. Sie wissen, das ist der, der diesen Felsblock immer den Berg hochschiebt und nie ans Ziel kommt. Und wenn er ihn meint, gerade oben zu haben, diesen Felsblock, dann rollt er wieder runter. So kommen wir uns oftmals vor. Und unter dem Druck des Dringenden, das ist das Schlimmste, bleiben viele Dinge, die wichtig sind, ungetan. Einige Beispiele fürs Dringende, zum Beispiel, naja klar, eine Mahnung von der Rechnung, das ist was Dringendes. Oder wenn jemand in der Schule ein Referat hat und eine feste Deadline, zu der er abgeben muss. Das ist dringend. Oder eine Klausur, die ich schreiben muss mit einem bestimmten Termin. Das ist dringend. Eine festgelegte Familienfeier, die ich zu besuchen habe. Das ist alles dringend. Das kann alles nicht verschoben werden. Oder auch in der Gemeinde gibt es viele Sachen, die dringend sind. Die nächsten Veranstaltungen, das Tagesgeschäft, die Sitzungen, das ist alles dringend. Und Beispiele für wichtig? Unsere stille Zeit zum Beispiel. Bestimmte Bücher, die wir unbedingt lesen sollten, weil sie geistlich uns voranbringen könnten. Oder wie er hier schreibt, der Besuch, wie Hummel schreibt, der Besuch beim ungläubigen Freund, der schon längst dran ist. Und in der Gemeinde, was ist in der Gemeinde wichtig, das oft vom Dringenden verdrängt wird? Zum Beispiel die Prägung und Schulung von Mitarbeitern, die manchmal unterbleibt, einfach weil wir mit dem Tagesgeschäft, in Anführungsstrichen, mit den Tagesanforderungen so sehr beschäftigt sind, dass wir für diese perspektivischen Dinge viel zu wenig Zeit und Kraft haben. Oder der Aufbau langfristiger Strukturen. Das Dringende verdrängt das Wichtige. Eine große Herausforderung. Und die Frage immer wieder, wie können wir das in ein ausgewogenes Verhältnis bekommen? Noch länger zu arbeiten ist keine Option. Wir versuchen ja schon alle so viel wie möglich zu arbeiten. Das, also wenn der Tag plötzlich 30 Stunden hätte, würde das auch nichts ändern. Psalm 86 bietet uns eine Zuflucht. Psalm 86, da lädt Gott uns ein, in dieses Gebet einzustimmen. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Was unsere Zuversicht und Hoffnung dabei nochmal vergrößert, ist folgende Tatsache. Dieses Gebet aus Psalm 86, Vers 11 ist bereits das Echo, ist bereits der Widerhall eines Versprechens, das Gott zuvor gegeben hat. Einige Psalmen zuvor, nämlich im Psalm 32, Vers 8. Hören Sie, was genau Gott uns dazu sagt. Psalm 32, Vers 8, da sagt Gott, ich will dich unterweisen. Und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das heißt, situationsgerecht. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich beobachte genau, wo du bist, was bei dir los ist, in welchen Aufgaben du steckst. Und ich werde dich so leiten, wie ich mit meinen Augen sehe, was deine Situation ist. Und absolut situationsentsprechend, situationsadäquat werde ich dich leiten. Mit meinen Augen, sagt Gott. Das ist die Zusage. Das ist die Verheißung. Und dann beten wir umso gewisser, ach Herr, wenn das so ist, dass du sagst, du willst mich unterweisen, dann möchte ich nochmal darum bitten, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Und erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Und wenn wir so beten, dann erflehen wir Gottes Leitung für drei Dinge. Das erste, wir erflehen Gottes Leitung für unsere Planung. Also das erste Stichwort ist Planung. Weise mir, Herr, deinen Weg. Das ist das Gebet eines Planenden. Natürlich planen wir immer mit dem Vorbehalt von Jakobus 4, so der Herr will und wir leben, weil Gott manchmal sehr überraschende Dinge tut, die unsere gesamte Planung über den Haufen werfen. Aber wir beten trotzdem bei allem Vorbehalt, weise mir, Herr, deinen Weg. Und wissen Sie, wer so betet, der stolpert nicht einfach blindlings in seinen Tag hinein. Weise mir, Herr, seinen Weg, der lässt sich nicht von allen möglichen Impulsen wie ein Flummiball hin und her schubsen und torkelt dann chaotisch durch seinen Tag. Und Impulse gibt's ja genug. Wir kriegen ständig so viele Impulse. Mails, Telefonate, Unterbrechungen aller Art, Impulse. Wie reagieren wir darauf? Oder dass plötzlich uns Gedanken durch den Kopf schießen, sagen, Mensch, den müsstest du jetzt anrufen, die Mail müsstest du noch schreiben, mit dem müsstest du noch reden. Und umso dringender ist es, dass wir Planung unter Gebet brauchen, damit wir aus der Ressource Zeit das Beste herausholen. Wir brauchen Gebet und Planung. Planung unter Gebet. Und Charles E. Hummel zeigt uns hier Jesus als ein Vorbild. Er sagt, der Jesus hat hart gearbeitet. Er war ständig unter harter Beanspruchung. So wird das ja auch geschildert in den Evangelien. Die Leute kamen mit in Massen zu ihm und seine Jünger haben ihn ständig gebraucht. Und trotzdem, was war das Geheimnis seiner Wirksamkeit, schreibt Hummel, wir finden den Schlüssel in einem Bericht über einen vollbeschäftigten Tag im Leben Jesu, Markus 1. Und da heißt es in Vers 35, und des Morgens vor Tage stand er auf und ging hinaus und Jesus ging an eine einsame Stätte und betete dort. Er entdeckte den Willen seines Vaters Tag für Tag neu im Gebet. Und dadurch schirmte er sich vor dem Dringenden ab und führte wirklich das Wichtige zu Ende. Das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Also als guter Haushalter können wir nicht einfach planlos in den Tag hineinnehmen. So nach dem Motto, schauen wir mal, was sich so heute so ergibt. Ne? Fangen wir mal einfach an und sehen dann so. Sondern wir sind aufgerufen, unsere Tage gezielt zu nutzen. Unter Gebet zu prüfen, den Herrn zu fragen. Und insofern kann man sagen, ist dieser andere Bibeltext, den wir dazu geschrieben haben, Epheser 5, ein Aufruf zum Planen, zum strategisch gezielten Umgang mit unserer Zeit. Planen ist strategisch gezielter Umgang mit unserer Zeit. Seht nun darauf, sagt Paulus, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Das Wort, was das Neue Testament hier für Zeit verwendet, ist Kairos. Im Neuen Testament gibt es noch ein anderes Wort für Zeit, Chronos, daher kommt Chronologie oder Chronometer. Das ist der quantitative Aspekt der Zeit, also Zeit, die man messen kann in Stunden, Tagen, Jahren. Aber Kairos ist qualitativ, geeignete Zeit, günstige Gelegenheit. Jetzt ist der rechte Augenblick. Der Kairos ist ein Zeitabschnitt, um jetzt das Richtige zu tun, eine Gelegenheit, die Gott uns eröffnet, eine Chance, die Gott uns gibt. Also Sie wollen mit dem ICE von Hannover nach München fahren, der Kairos, um einzusteigen, sind die Minuten vor der Abfahrt des Zuges. Zwischen der Zeit, wo er angekommen ist und wieder abfährt, das ist der Kairos. Das ist die geeignete Zeit. Das ist die günstige Gelegenheit, die wir beim Schopf packen sollen. Paulus sagt, jetzt ist der Kairos. Du, jetzt, 2017, ist die günstige Gelegenheit, Christus zu dienen. Jetzt ist der Kairos und du kauf den Kairos aus. Pack ihn beim Schopf. Lass ihn nicht vorbeiziehen. Das macht das Beste draus. Hole für Jesus das meiste raus. Und Paulus sagt, du, das ist das Kennzeichen eines weisen Lebens. Dass du nicht einfach in deine Zeit, in deinen Tag hineinlebst, sondern dass du das meiste rausholst. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und woran zeigt sich das? Dass ihr die Zeit auskauft. Dass ihr den Kairos nutzt. Dass ihr in betender Haltung die Bibel neben euren Timer legt und plant unter Gebet. Das will der Herr. Und ich muss sagen, je früher wir damit anfangen, umso besser. Es gibt ja diese typisch postmoderne komische Masche, dass man manchmal den jungen Leuten so nahelegt, naja, jetzt hast du erstmal dein Abi gemacht und jetzt lebst du erstmal so ein bisschen, jetzt lebst du erstmal so ein bisschen in deinen Tag hinein und schaust erstmal so ein bisschen und dann siehst du mal ein bisschen. Warum sollen junge Menschen nicht auch für jedes Jahr, das Gott ihnen schenkt, Gott nach seinem Willen fragen? Ein weiser junger Mann, der sein Leben bewusst unter Gott lebt, kann auch schon in jungen, und eine weise junge Frau natürlich genauso, kann auch schon in jungen Jahren den Wert der Zeit schätzen. Mein Leben ist ein Geschenk, egal ob ich 18 bin oder 40. Jonathan Edwards, ein bedeutender Theologe und Philosoph, erlebt im 18. Jahrhundert, hat kurz vor seinem 20. Geburtstag folgende Vorsätze für sich formuliert, seine berühmten Resolutions. Und da hat er unter Nummer 17 Folgendes festgehalten: Ich will nicht einen einzigen Moment verschwenden, sondern jeden einzelnen auskaufen, um den größtmöglichen Gewinn daraus zu ziehen. Nicht einen Moment verschwenden. Never to lose one moment of time, but to improve it in the most profitable way I possibly can. Und damit meinte er nicht, ich will mich ständig unter Druck setzen und nicht zur Ruhe kommen. Nein, sondern ich will ihn aus Gottes Hand nehmen und im Vertrauen auf Gott unter Gebet erkennen, was er von mir will. Und dann werde ich eben gerade nicht durch den Tag hetzen. Dann werde ich mich nicht dauernd selber unter Druck setzen. Aber ich werde jeden Tag bewusst aus seiner Hand nehmen. Und ich weiß, wie kostbar die Zeit ist. Du lass dich nicht einlullen von tausend Nebensächlichkeiten. Und wie ernst Paulus diese Forderung macht, macht er mit diesem kleinen Zusatz deutlich. Kaufe den Kairos aus, denn es sind böse Tage. Schändliche Tage. Ja, wie können böse Tage eine günstige Gelegenheit bieten? Man könnte auch so übersetzen, gerade weil die Tage böse sind, gerade weil die Tage schändlich sind, ist es umso nötiger, dass du die Zeit auskaufst, umso nötiger. Böse Tage, das Böse tobt sich aus. Der altböse Feind hält die Menschen gefangen in ihrer Gottlosigkeit. So viel Sünde breitet sich aus, so viel Dunkelheit. Kaufe die Zeit aus. Es ist böse Zeit. Aber du musst nicht resignieren, denn mitten, und das ist das Souveräne von Gott, mitten in diesen bösen Tagen, mitten in den Tagen von schwierigen gesellschaftlichen Entwicklungen auch, mitten in den Tagen, wo man manchmal den Eindruck hat, die Sünde ist so richtig greifbar, im Hinblick auf die Ethik, im Hinblick auf die Ausbreitung anderer Religionen. Da öffnet Gott ein Fenster. Da schenkt Gott den Kairos, ihm zu dienen, Menschen zur Umkehr zu rufen, seine Gemeinde zu bauen. Kaufe die Zeit aus. Ja, es ist böse Zeit, aber kaufe die Zeit aus. Und sei deinem Herrn treu. Und darum ist das unsere erste Antwort gegen die Tyrannei des Dringlichen. Wir bitten um Gottes Leitung. Weise mir, Herr, deinen Weg. Und dazu ist es wichtig, dass wir uns regelmäßig Zeit dafür nehmen, mit dem Gebet von Psalm 86 zu planen. Und ich empfehle, schriftlich zu planen und wenn möglich, ja, mit einem guten Planungsinstrument zu planen, mit einem guten Kalender. Manche machen das auch elektronisch. Ich finde immer, es ist hilfreich, wenn man sich bestimmte Dinge aufschreibt, möglichst langfristig zu planen, aber auch kurzfristig, das Jahr, die Woche, den Tag und alles unter Gebet. Und möglichst regelmäßig, wenn man sich dann besser daran erinnern kann. Und sobald wir damit anfangen, merken wir, Planung bedeutet nicht einfach, die vorhandene Arbeit auf die Woche zu verteilen. Das wäre noch einfach. Sondern wir müssen Entscheidungen treffen. Wir müssen aussortieren. Wir müssen zwischen wichtig und unwichtig und noch unwichtiger unterscheiden. Wir müssen Prioritäten setzen. Und darum, wer strategisch planen will, benötigt einen Kompass. Er benötigt einen Maßstab. Er benötigt Kriterien. Und darum brauchen wir Gottes Leitung nicht nur für unsere Planung, das ist das erste P, sondern auch für unsere Prioritäten. Wir brauchen Gottes Leitung auch für unsere Prioritäten. Und auch diese zweite Bitte wird uns mit Psalm 86, Vers 11 in den Mund gelegt. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Und dann, wie geht es weiter? Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Prioritäten. Da geht es um die Prioritäten. Mein Herz soll mit allen seinen Fasern, mein Herz soll ungeteilt zuallererst danach trachten, dass es ganz an Gott hängt. Das ist hier gemeint. Und das Herz, das ist das Zentrum der Persönlichkeit, mein Denken, mein Wollen, mein Fühlen, mein ganzes Ich, mein ganzes Streben. Und man könnte wörtlich übersetzen, versammle mein ganzes Herz zu diesem einen Ziel, dass es danach trachtet, dich zu fürchten, dich zu ehren, dir zu dienen. Menge übersetzt diesen Versteil so, richte mein Herz auf das eine aus, dass es deinen Namen fürchte. Prioritäten. Und dann wird das natürlich für meine Planung die richtige Maßgabe sein. Das Grundproblem unseres Herzens, liebe Geschwister, liegt ja oft darin, dass es so zerteilt und zersplittert ist. Wer würde das nicht von sich oft empfinden? Dieses zersplitterte Herz. Natürlich ist es uns wichtig, mit Gott zu leben, aber viele andere Dinge sind eben auch wichtig. Und darum ist gerade bei Entscheidungen die Gefahr oft so groß, dass sich meine Motive vermischen. Ja? Dass ich frage, warum will ich das jetzt so und so? Und welche Bestrebungen stecken eigentlich jeweils dahinter? Und welches Motiv behält die Oberhand? Das Motiv, Gott zu dienen, oder das Motiv zum Beispiel, irgendwelchen Menschen zu gefallen? Oder das Motiv meines eigenen Egoismus? Was behält hier eigentlich die Oberhand? Erhalte mein Herz bei dem einen. Versammle mein Herz zu dem einen Ziel, dass es deinen Namen fürchtet. Das ist das Gebet für die Priorität. Spurgeon hat zu dieser Stelle gesagt, wie oft ist es mir, als ob ich ein Doppelherz in mir hätte. Zwei Naturen, die miteinander streiten, zwei Mächte, die in mir um die Herrschaft ringen. Unsere Seelenkräfte verteilen sich so leicht auf eine Menge Gegenstände, wie rieselnde Bächlein, die ihre Kraft in 100 Rinnsalen vergeuden. Kann man sich richtig bildlich vorstellen. Und dann Spurgeon weiter, unser Hauptbestreben sollte aber dahin gehen, dass alle Wasser unserer Lebenskraft sich in einen Strom sammeln und dieser Strom geraden Laufs zum Herrn hinfließe. Und genau darum bittet David, einige mein Herz,
sammle alle meine Rinnsale zu einem kräftigen Strom, der in diese eine Richtung fließt, dem Herrn zu gehorchen, dem Herrn zu gefallen, ihm zu dienen und ihn zu erfreuen. Bündle alle meine Bestrebungen auf dieses Ziel. Herr Jesus, lass mein Herz mit einer Stimme sprechen und nicht mit tausend. Richte mein ganzes Trachten danach aus, dass ich deinen Namen fürchte. Und der Name steht hier für Gottes ganze Person. Diese Person beschreibt David ja auch in diesem Psalm. Dass ich dich als Person fürchte. Und fürchte, das bedeutet, dass ich Ehrfurcht vor dir habe. Dass ich mich in deinen Willen ergebe. Dass ich volles Vertrauen zu dir habe. Dass es mir am wichtigsten ist, dass mein Leben unter deinem Wohlwollen steht. Dass ich dir gefalle. Das ist wichtig. Und nicht, ob ich Hinz und Kunz gefalle. Ist auch schön, wenn das auch noch dabei rauskommt. Aber darum geht's nicht, sondern dass ich dir gefalle. Dass du dich über mich freust. Und dass du merkst, Herr Jesus, dass ich wirklich zu deiner Ehre leben will. Und dass ein Tag dann ein guter Tag war, wenn du mit meinem Tag zufrieden warst. Und nicht nur, wenn ich selber so ein gutes Gefühl hatte. Und darum schreibt Paulus mal so herrlich in 2. Korinther 5, Vers 9, darum setzen wir unsere Ehre da rein, ob wir daheim sind oder in der Fremde, dass wir ihm wohlgefallen. Wir werden oft in diesem kommenden Jahr daheim sein oder in der Fremde. Aber ihr Lieben, lasst uns unsere Ehre da reinsetzen, dass wir ihm wohlgefallen, dass unser Herz gesammelt ist zu diesem einen Ziel, dass das unsere Priorität ist. Und dann wird sich das massiv auf unsere Planungsentscheidungen auswirken. Und dann folgt nämlich zwangsweise, dass ich nicht mehr an Gottes Zielen vorbeileben will. Dass ich mich frage, Herr, was ist jetzt von dir her richtig in der und der Situation? Und unser Herr hat immer wieder deutlich gemacht, wie sehr er diese Bitte erhören will. Spurgeon noch einmal, er sagt, Gott, der die Bande unserer Natur gewoben hat, kann sie zusammenziehen und festknüpfen, diese Bande, und kann sie fest und stark machen. Und wenn wir so durch die sammelnde Gnade Gottes innerlich festgegürtet sind, dann werden wir in der Lage sein, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Verstehen Sie, darum geht es, dass wir innerlich gesammelt, gebündelt werden. Und dass wir dann aus dieser persönlichen Gottesfurcht heraus unser Leben planen, gestalten, strategisch anlegen zu seiner Ehre. Das ist die höchste Priorität, Gott zu fürchten, ihn zu ehren. Und das wird sich dann auf alles auswirken. Und dann werde ich immer wieder fragen, welche Entscheidung ehrt Gott jetzt am meisten? Zum Beispiel die Frage, wie gehe ich mit meiner Arbeit um? Mit der Zeit, die ich dafür einsetze? Die Weichen, die ich dafür stelle, was ehrt Gott am meisten? Nach welchem Kriterium wähle ich meinen Studienort? Nicht nur, da wollte ich eigentlich schon immer mal hin, sondern stelle ich dann auch die Frage, wer ehrt Gott am meisten? Wo will er mich jetzt haben? Und auch bei so weitreichenden Entscheidungen wie denen bezüglich eines Ehepartners, dass ich frage, Herr, wen willst du eigentlich, dass ich heirate? Was ehrt dich am meisten? Und auf dem Wege werde ich auch selber die beste Lösung für mich finden. Und darum stellen die Jünger Jesu, wenn sie sich an ihren Planungskalender setzen oder an ihr digitales Planungssystem, was auch immer, die gleiche Frage. Verstehen Sie, das ist die gleiche Frage. Der Topmanager stellt sich die gleiche Frage wie die Seniorin. Die Familienmutter stellt sich die gleiche Frage wie der gläubige Zehntklässler. Der Pastor stellt sich die gleiche Frage wie der Kfz-Lehrling. Herr, wenn ich jetzt diesen Tag plane, diese Woche plane, was ehrt dich am meisten? Einige mein Herz dahin, dass es deinen Namen fürchtet. Und darum sollten wir alle mit dem gleichen Gebet antreten, morgens, wenn wir anfangen. Und wenn wir zum Beispiel Hobbys haben, dann lasst uns aufpassen, dass unsere Hobbys nicht zu unseren Götzen werden. Es ist ja keine Sünde, ein Hobby zu haben. Aber lasst uns darauf achten, dass das auch eingeordnet wird in unser Leben vor Gott. Im Himmel wird es mal uninteressant sein, wie viel tausend Briefmarken du gesammelt hast oder wie viele Tore du beim Fußball geschossen hast. Und es wird auch uninteressant sein im Himmel, wie akkurat die Gräselein in deinem Garten geordnet und geschnitten waren. Und ob die Gartenzwerge immer frisch entstaubt gewesen waren. Das wird herzlich egal sein im Himmel. Wenn das dein Hobby ist, ist ja schön. Aber frage dich, wie viel Zeit du darauf verwendest, wie viel Kraft, wie viel Gedanken erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Also, das ist unsere zweite Reaktion auf die Tyrannei des Dringlichen. Erstens Planung, zweitens Priorität. Und dann fehlt noch ein drittes P. Ein dritter Schritt, bei dem wir Gottes Leitung genauso dringend brauchen wie bei Planung und Priorität. Und dieser dritte Schritt ist gewissermaßen zwischen den ersten Teilsatz, weiß mir ja deinen Weg, Planung, und den dritten Teilsatz, erhalte mein Herz bei dem einen, Priorität, ist gewissermaßen wie ein Sandwich in die Mitte genommen. Dass ich wandle in deiner Wahrheit. Und jetzt geht es darum, die gute Planung nach biblischen Prioritäten in die Praxis umzusetzen. Dass ich wandle in deiner Wahrheit. Dass ich jeweils dort bin, wo du mich jetzt gerade haben willst. Herr, dass ich so handle, so meine Tage gestalte, wie es deine Wahrheit mir sagt. Und deswegen das dritte, Planung nach Prioritäten zielt auf Präsenz. Das ist das dritte. Unser drittes Stichwort ist Präsenz. Präsenz können Sie hier einfach übersetzen mit Anwesenheit. Dass ich wandle in deiner Wahrheit. Präsenz. Dass ich jeweils dort anwesend bin, wo mein Herr mich haben will. Der Herr hat mal gesagt, wo ich bin, da soll mein Jünger auch sein. Das heißt, der Herr hat bestimmte Orte, wo er will, dass wir sind. Dass ich wandle in deiner Wahrheit. Wie werden wir die nächsten 365 Tage verbringen? Wo werden wir jeweils wandeln an den verschiedenen Tagen? Wo werden wir präsent sein? Wie werden wir unsere Zeit füllen? An welchen Orten wirst du dich aufhalten? Es kommt darauf an, jeweils dort zu sein, wo dein Herr dich haben will. Und wenn du an dem Ort bist, wo dein Herr dich haben will, dann wird es auch für dich am besten sein. Wenn du nicht an dem Ort bist, wo dein Herr dich haben will, dann wird es auch für dich suboptimal sein, bestenfalls. Oder sogar noch schlimmer, Präsenz. An manchen Tagen wirst du präsent sein müssen am Schreibtisch, um dort gründlich Dinge zu schreiben. Oder in deiner stillen Leseecke wirst du präsent sein sollen, um die Bibel in Ruhe zu lesen. Möglichst jeden Tag, möglichst unter Gebet. Präsent sein wirst du in deiner Familie, im Kreis derer, für die du zu sorgen hast. Es wird wichtig sein, dass du präsent bist, vielleicht in dem einen oder anderen Krankenzimmer, um einen ermutigenden Besuch zu machen. Wenn du planst nach Gottes Prioritäten, dann wirst du präsent sein, auch bei deiner Arbeitsstelle im Büro, um gute Arbeit zu leisten, um ein gutes Vorbild zu sein und ein gutes Zeugnis für deinen Glauben abzugeben. Oder du wirst präsent sein bei nichtchristlichen Bekannten, um mit ihnen über Jesus zu reden oder erstmal ein Vertrauensverhältnis überhaupt aufzubauen. Und deine Präsenz ist auch wichtig bei den gemeinsamen Zeiten, die Jesus uns in seiner Gemeinde schenkt. Und ich denke, das ist einfach die Gefährdung des digitalen Zeitalters, dass persönliche Präsenz in den Augen vieler immer unwichtiger wird, da man ja scheinbar alles virtuell lösen kann. Manche Firmen arbeiten ja deshalb vorwiegend mit Homeoffices, dass die Leute also zu Hause arbeiten, die müssen dann gar nicht mehr präsent sein in der Firma, weil das auch so funktioniert und manchmal sogar noch sparsamer und effektiver ist. Und manche Christen lassen sich von dieser Zeitstimmung dazu verleiten, sich zum Beispiel mit Internetversorgung zufrieden zu geben. Dass sie sagen, ich habe über Internet meine Predigt, also muss ich nicht am Sonntagmorgen an einem bestimmten Ort sein. Virtuelle Gemeindeexistenz gewissermaßen. Und ich will das hier auch an dieser Stelle ganz klar sagen, es ist ein großer Segen, dass wir über das Internet Gottes Wort verbreiten können. Wir sind sehr dankbar für alle Türen, die Gott uns da öffnet. Und es ist sehr gut, wenn jemand etwa zusätzlich zur Gemeinde die Bibel intensiver studieren will, sich Predigten runterlädt, regelmäßig das hört, auf dem Weg zur Arbeit oder an anderen Stellen. Ein großer Segen. Oder wenn jemand in seinem Umfeld weit und breit keine bibeltreue Verkündigung findet, dass er das übers Internet anzapfen kann und geistlich gestärkt wird. Oder wenn jemand ans Haus gebunden ist, weil er krank ist und nicht mehr rauskommt oder keiner hat ihn abholt, dass er dann übers Internet Predigt hören kann und durch Gottes Wort gestärkt werden kann. Was für ein Segen ist das? Und ich darf das hier dankbar sagen, dieser Segen fließt ja auch in unsere Gemeinde zurück. Auch durch unsere Internethörer bekommen wir viele kostbare Kontakte mit lieben Geschwistern, die für uns beten, die uns ermutigen, die hinter unserem Dienst stehen, die uns schreiben, die uns mit Gaben unterstützen, die uns in manchen Punkten ganz praktisch helfen. Das ist ein Geben und ein Nehmen, sodass wir uns gegenseitig ermutigen können im Dienst für Jesus. Und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Aber dieser Segen würde dann zum Problem, wenn daraus das Missverständnis würde, eigentlich brauche ich ja gar keine Gemeinde zu suchen für mich und meine Familie. Und eigentlich muss ich mich auch nicht dafür einsetzen, dass in meinem Umfeld möglichst neue bibeltreue Gemeinden entstehen. Es gibt ja die digitale Versorgung. Aber Gottesdienst, liebe Geschwister, ist mehr als Predigt hören. Und darum ist unsere Präsenz auch in der Gemeinde wichtig. Dass wir miteinander den Herrn ehren. Dass wir miteinander singen und ihn loben und beten und uns ermutigen und austauschen. Das gehört auch zu gelebter Gemeinde dazu. Die Gemeinde Jesu ist kein Chatroom. Und die Gemeinde Jesu ist auch keine virtuelle Versammlung vereinzelter Predigthörer. Das ist nicht die Gemeinde Jesu. Das ist eine Nothilfe, für die wir dankbar sind. Wie wird denn die Gemeinde im Neuen Testament oft genannt? Versammlung. Versammlung. Und Versammlung, das ist reale, greifbare Gemeinschaft. Und da ist natürlich zuerst der Gottesdienst. Und der Gottesdienst ist Aufgabe der ganzen Gemeinde. Schauen Sie, für den Gottesdienst haben nicht nur diejenigen Verantwortung, die eine sichtbare Funktion wahrnehmen, wie der Organist, die Organistin, der Liturg, das Kirchencafé-Team, der Prediger, das Musikteam und so weiter, sondern im Gottesdienst stehen wir alle gemeinsam in der Verantwortung, den Herrn zu ehren und ihn zu loben und uns gegenseitig zu ermutigen. Und wenn du nicht da bist im Gottesdienst, dann fehlst du wirklich. Das ist nicht einfach so, dass du sagst, na gut, ich habe ja keine Lesung diesmal, ist ja nicht, ich fehle ja nicht. Doch, du fehlst, wenn du nicht da bist. Weil wir miteinander vor den Herrn treten. Und jeder Gläubige hat die Aufgabe, mitzubeten, mitzutragen, möglichst andere mitzubringen. Der Gottesdienst ist nicht in erster Linie eine Veranstaltung, sondern er ist das gemeinsame Atmen der Gemeinde. Der Gottesdienst ist das gemeinsame Atmen der Gemeinde. Und da ist es wichtig, dass alle Glieder des Leibes gut mit Sauerstoff versorgt werden. Und darum ist es nicht jeden Sonntag wieder eine Frage der Entscheidung, wo mein Platz ist. Und weiter, schauen wir schon mal voraus. Freuen wir uns drauf, die Bibeltage. 25. 26. März. Da werden wir als BEG auch wieder besonders gefordert sein. Und nicht nur diejenigen, die in speziellen Arbeitsgebieten Verantwortung tragen, sondern da wird jeder gebraucht. Wer kann zum Beispiel als Quartiergeber mithelfen? Und noch viel wichtiger ist, dass du bei den Bibelarbeiten dabei bist. Dass du sie still im Gebet mitträgst, dass du betest, Herr, gib jetzt dem Referenten Weisheit, bring ihn da gut durch, lass ihn das gut klar machen, was dein Wort an der Stelle sagt. Dass du still mitbetest, dass du für die Besucher, die aus so vielen Teilen Deutschlands kommen, als ein freundlicher Gesprächspartner zur Verfügung stehst. Du, der du hier dazugehörst, der du dich auskennst. Dass du Mitverantwortung übernimmst für eine gute Atmosphäre, für freundliche Gespräche, für Fürsorge. Du kannst so viel tun. Und dass du auch die Gelegenheit nutzt, dich selbst durch das gemeinsame Bibelstudium, was ja bei den Bibeltagen besonders intensiv ist, dich selbst weiter zuzurüsten, um Jesus dann noch besser dienen zu können. Die Bibeltage sind ja auch für uns selbst als Gemeinde eine Zurüstung, Präsenz. Und dann ist es wichtig, dass wir uns auch immer wieder gemeinsam als Beterschar vor dem Herrn versammeln. Und wir dürfen wissen, darauf hat der Herr Jesus eine besondere Verheißung gelegt, dass wir uns auch zum Gebet versammeln. Und wir stehen im neuen Jahr auch als Gemeinde wieder vor großen Herausforderungen, vor geistlichen Herausforderungen, vor organisatorischen Herausforderungen, vor finanziellen Herausforderungen. Und darum möchte ich dich bitten, wenn du deine Prioritäten für deine Wochenplanung überprüfst, dann frage dich doch auch, welchen Grund kann es für mich geben, nicht zur Gebetsstunde am Donnerstag zu kommen zum Beispiel. Es mag ja solche Gründe geben. Und das ist ja nicht eine Sache, die du vor der Gemeindeleitung und dem Pastor verantworten musst, sondern vor Gott. Es kann ja wirklich sein, dass dein Platz am Donnerstagabend woanders ist. Und dann ist es gut, dass du da bist, wo du bist. Präsenz da, wo der Herr dich jeweils haben will. Aber vielleicht kann es auch sein, dass du deine Prioritäten an dieser Stelle überprüfen musst. Und dass du dann vielleicht auch sagst, wenn ich nicht jeden Donnerstag kommen kann, vielleicht fange ich mal an, so wie es das jetzt jemand gesagt hat, einmal im Monat ist schon so viel wert. Weise mir, Herr, deinen Weg. Wisst ihr, es kommt nicht darauf an, dass wir voreinander irgendwas einlösen, weil wir nicht übereinander richten, keiner von uns über den anderen. Das steht uns überhaupt nicht zu. Aber dass wir in dieser Haltung von unserem Herrn leben. Weise mir, Herr, deinen Weg. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Und so lass mich wandeln in deiner Wahrheit. Und dann, liebe Geschwister, haben wir ein erfülltes, spannendes, Jahr vor uns, aber auch ein gesegnetes und getrostes und gelassenes. Und dann haben wir eine echte Chance, die Tyrannei des Dringlichen zu überwinden. Wir werden die Tyrannei des Dringlichen nicht völlig auslöschen, solange wir auf der Erde sind. Das ist einfach die Folge des Sündenfalls auch. Wir werden nie so locker tiefenentspannt sein. Wäre ja auch irgendwie komisch, ne? Aber dass wir es angehen. Dass wir anfangen, es zu überwinden mit Hilfe von Psalm 86. Das ist Gottes Verheißung, die uns in Aussicht stellt. Und das bedeutet eben nicht, und lasst mich das auch noch sagen, dass wir den einen menschlichen Druck einfach durch einen anderen menschlichen Druck ersetzen. Sondern es bedeutet, dass jeder von uns, noch bewusster seine eigene Verantwortung vor Jesus wahrnimmt. Und dass wir uns immer wieder deutlich machen, er ist auch der Schöpfer und der Herr der Zeit. Und er stellt uns jetzt wieder ein neues Jahr zur Verfügung. Ihr Lieben, mit so vielen Möglichkeiten, ihm zu dienen und zu seiner Ehre zu leben und auch einander zu dienen. Und er stellt uns nicht nur die Zeit zur Verfügung, sondern vielmehr, Jesus stellt uns seine Kompetenz zur Verfügung und seine Führung zur Verfügung. Und er sagt, Psalm 32, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Und weil das so ist, lohnt sich die regelmäßige Planung mit Gebet. Dass wir täglich morgens beten, weise mir Herr deinen Weg. Und dann legen wir die Bibel neben unseren Timer. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht auf meinem Wege. Und dann schmelzen unsere To-Do-Listen nicht einfach wie Himbeereis in der Sonne. Das passiert leider nicht. Wir werden auch in Zukunft nicht alles schaffen, was irgendwie sinnvoll wäre. Wir werden uns auch 2017 in bestimmten Situationen bestimmt manchmal überfordert fühlen. Aber wir werden zunehmend deutlicher erkennen, was die richtigen Prioritäten sind. Und wir werden immer wieder beten, erhalte mein Herz bei dem ein, dass ich deinen Namen fürchte. Und dann wird sich das nachhaltig auswirken auf unsere Präsenz, dass ich wandle in deiner Wahrheit, dass ich da bin, wo du mich haben willst, dass ich dann da bin, wo du mich dann haben willst. Und dann dürfen wir auch ganz gelassen und ganz getrost sein, trotz der vielen unerledigten Aufgaben, die wir sicher auch in das nächste Jahr dann wieder reinschleppen werden. Aber wir dürfen getrost sein, weil der Herr sich darum kümmert und weil der Herr nie zu spät kommt und weil in seinem großen Plan auch meine kleine Zeit sicher aufgehoben und vollkommen geborgen ist. Lieber Jesus, dafür danken wir dir, dass du der Schöpfer der Zeit bist und dass du auch unsere Zeit in deinen Händen hältst. Und wir wollen dieses neue Jahr als deinen großen Auftrag erkennen und als einen großen Schatz und als eine große Chance, Herr, dir zu dienen, von dir geführt zu werden. Und Herr, wir wissen, dass wir immer wieder in der Gefahr stehen werden, auf irgendwelche Abwege zu geraten und zu verzetteln, die großen Ziele aus den Augen zu verlieren. Wir brauchen dich so sehr und hilf uns, dass wir das immer mehr lernen, Herr. Unter deiner Leitung auch zu planen und die Prioritäten zu setzen und froh unsere Straße zu ziehen, auf der du uns lenkst. Gehe mit uns und lass uns zum Segen sein. Und dir sei alle Ehre dafür. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.